Ich habe für den heutigen Sonntag aus 2. Mose 33 einen Abschnitt ausgesucht, weil mich das einfach sehr bewegt. Was steht vor Ihnen in diesem neuen Jahr? Was bedrückt Sie heute? Was ist Ihr Schmerz? Was sind Ihre Freuden? Gehört, heute ist eine Verlobung in einer Familie. Schön, was alles so an einem Tag ist, was das neue Jahr bringt. Aber der Herr will in unserem Leben handeln, wirken. Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, habe ich die Stelle gesagt, 2. Mose 33, Vers 12. Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden? So lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Gott sprach, mein Angesicht soll vorangehen. Im Englischen, my presence, meine Gegenwart soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zum Herrn, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn ich daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen, das heißt persönlich. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und Gott sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir. Da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Es ist gut, wenn man im neuen Jahr solch Vorbilder hat, wie der Mose, ein ganz großer Mann, der Größte im Alten Bund. Selbst der Sänger David kann ihm nicht das Wasser reichen. Von dem kann man lernen, von dem kann man Maß nehmen. In vielem haben sie es besser als Mose. Das heißt von Mose, er war ein sehr geplagter Mann. Es kann sein, dass Gott Menschen schwer führt. Ich freue mich für jeden von Ihnen, die das nicht durchleiden müssen. Gott hat ihn in ein Amt gestellt, das hat man gar nicht leisten können mit Menschenkraft. Er sollte ein störrisches, ungehorsames Volk führen. Er sollte Priester über das Volk Gottes sein. Auch jeder, der in irgendwie so eine Aufgabe hineingestellt ist, das fängt schon bei einer Mutter an, bei einem, der Verantwortung trägt für junge Menschen und in der Jugendarbeit wirkt und andere, die die Verantwortung fühlen für unser Volk, für unsere Stadt. Die sagen nicht, ich kann die Last nicht tragen, wenn Gott mich haftbar macht für das Leben dieser Menschen und ich soll das Licht Gottes hineintragen. Das ist eine ganz große Verantwortung, die man an dem Mose lernen kann. Eingesetzt zu sein im Auftrag Gottes als Hirte und Führer. Aber das, was so groß war an Mose, das müssen Sie lernen. Er hatte eine ganz einzigartige Nähe zu Gott. Verse vorher, wenn Sie noch hineinsehen, da steht vom Zelt der Offenbarung, der Stiftshütte. Und da hat Mose mit Gott gebetet. Wie hat er denn gebetet? Wie man mit einem Freund redet. Ach, Sie brauchen gar nicht diese komplizierten und feierlichen Worte machen. Es ist immer blöd, dass wir meinen, im Gottesdienst, das müsste jetzt irgendwie so geschraubt sein. Das Höchste ist, wenn Sie reden können mit Gott wie mit einem Freund. Oder wie es dann der Paulus sagt, wie Kinder mit dem Vater babbeln. Herrlich, wenn man das kann. So ganz freimütig und ungeschützt. Und dann wird im Hebräerbrief von Mose gerühmt. Nehmen Sie das alles im Blick auf Ihre Belastungen für dieses neue Jahr hinein. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. War ihm so klar, dieser fixierte Blick auf den Herrn, den Herrn, der alle Macht hat, der so stark ist, der ihn erwählt hat. Und er wollte so in dieser unmittelbaren Begegnung sein. In dieser Glaubensgalerie von Hebräer 11 ist das so wunderbar. Das Vertrauen auf Gott, und das hat ihn so stark gemacht. Man kann das jetzt an Mose sehr schön zeigen, weil Sie vielleicht in Ihrem eigenen Leben oft darüber erschrecken. Die Begegnung mit dem heiligen, mächtigen Herrn macht uns sehr, sehr klein und demütig. Es zerbricht unsere Heuchelei, unseren Stolz, unseren Hochmut. Aber unsere Einbildung, was wir alles wären, Mose, wurde sehr klein vor dem ewigen Herrn. Aber die richtige Stärke, den Mut und die Kraft seines Dienstes, die hat er bezogen aus dieser Gegenwart des Herrn. Das war ihm wichtig. So stand er wie ein Fels in der Brandung. Als alle die Nerven verloren dort am Schilfmeer und schrön, es ist aus, vor ihnen war das Wasser, rechts waren die Felswände, sie konnten nicht hoch. Dann kamen die Heere der Ägypter mit ihren schnellen Wagen und Mose ruft nur, tretet nur hin, steht fest, seht zu, welches Heil der Herr heute an euch tun wird. Und Gott hat's getan. Gott ist doch derselbe, er will in diesem Jahr ganz viel tun an ihnen. Sie brauchen keinen Augenblick die Nerven verlieren. Sie dürfen wissen, nur hinstehen, nur gucken, was er macht. Nur die Hände in den Schoß legen. Ja, ich sag's mal so. Da, wo sie nichts mehr tun können, weil sie am Ende sind mit ihren Möglichkeiten. Dann kommt Gott und das hat Mose gewusst. Und dann, er fürchtete sich nicht des Pharao Grimm. Oh, der hatte einen Zorn. Wir haben ja alle Angst vor Menschen. Es gibt sehr böse Menschen. Und Mose war ja völlig diesem Despoten ausgeliefert, diesem Pharao. Und er fürchtete ihn nicht. Werdet nicht der Menschenknechte. Wichtig für dieses neue Jahr. Werdet nicht der Menschenknechte. Nicht in einem Punkt sich den Menschen anpassen. Dazu ist ihr Leben viel zu kostbar. Ihr seid ein Tempel Gottes, und da braucht euch nie an Zeitmeinung und Mode anpassen. Lebt dem Herrn. Aber jetzt lasst uns das mal sehen, wie hat Mose gerungen um diese Nähe Gottes. Das war nicht bloß einmal in seinem Leben. Wir haben das jetzt so gerühmt und haben gesagt, das hat dem Mose die Festigkeit gegeben. Da konnte er auftreten, da war er sicher, da war er geborgen, da hat er etwas wirken können für den Herrn. Aber er hat gerungen um diese Nähe Gottes. Und wenn er da gebetet hat im Zelt der Stiftshütte, wie ein Freund mit einem Freunde redet, da hat er vor Gott oft einfach seinen Jammer, seine Hilflosigkeit ausgeschüttet. Das ist überhaupt ein biblisches Bild. Das finden wir dann wieder beim Hiskia wie der so einen schrecklichen Brief bekam.
Hat einen Brief wieder ins Kuvert gesteckt, ist ins Heiligtum gegangen und gesagt, da Herr, da ist die Soße, bitte mach du das irgendwo. Ich krieg's nicht hin. Leg's einfach hin dem Herrn. So hat's Mose gemacht. Da war Furchtbares passiert. Ist gut, dass das schon in den ersten Blättern der Bibel steht. Im zweiten Buch Mose ja schon viel früher stehen diese Geschichten drin. Dass man im Gottesvolk mitten unter den Gläubigen, die die größten Wunder der Offenbarung Gottes erlebt haben, die die Offenbarung Gottes erlebt haben, sein Reden am Sinai, kurze Zeit später ein goldenes Kalb baut. Solche Sünden sind in der gottlosen Welt gar nicht möglich. Die Sünden im Volk Gottes, die schreien gen Himmel. Was man im Volke Gottes an Sünden macht, und da sind sie rumgesprungen wie die Weltmeister und haben geschrien, der hat uns aus Ägypten geführt, dieser blöde Stier da. Und das glaubten sie auch noch, den größten Humbug verzapft und noch daran geglaubt. Das kann man auf Schritt und Tritt erleben in der Gemeinde, dass der Teufel verführt wie ein brüllender Löwe und die Gemeinde durcheinander bringt. Hat das keinen Zeitbezug für uns heute? Und wie? Wir sind ja bedroht, fortwährend, vom Wort zu weichen und von der Einfalt auf Christus hinzulassen und irgendwelchen anderen Dingen zu folgen. Und da sagt Mose, ich kann das nicht mehr, Herr. Ich kann nicht mehr dein Amt, das du mir anvertraut hast, machen. Bei uns wird oft so getan, wie wenn das eine große Glaubenshaltung wäre, wenn man Anklagen gegen Gott die Faust ballt. Wenn Sie Anklagen gegen Gott die Faust ballen, wissen Sie, da machen Sie sich nur selber kaputt. Da haben Sie als sterblicher Mensch gar nie das Recht dazu, auch wenn Sie Gott nicht verstehen. Machen Sie so, wie es viele andere gemacht haben, vor Gott niederknien und sagen, ich verstehe dich nicht, aber ich suche deine Nähe, lass mich dein Angesicht wiedersehen. Es liegt jetzt an den Umständen, die sind so schwierig in unserem Leben oft, das ist ja ganz klar. Wenn unser Leib zerfällt, wenn unsere Seele in Depressionen ist, ja, was soll man da noch Gottes Nähe spüren können? Aber Herr, lass mich doch wieder dein Angesicht sehen. Was meint er denn da mit dem Angesicht? Ich will doch dich persönlich sehen. Ich will, ach, Sie kennen das doch, wenn Sie einem Menschen in die Augen sehen, da interessiert Sie nicht mehr, ob die Schuhe geputzt sind. Sie wollen ihm in die Augen, Sie wollen ihn kennen. Ein Blick. Ich möchte doch einmal Gott in die Augen sehen können. Eine Bitte, ich will doch dich sehen können, dass ich es weiß, ich vertraue dir. Ich kann Ja zu dir sagen. Das Gebet ist etwas ganz Wichtiges, darum zerstören Sie nie diese herrliche Gabe, natürlich mit unserem Verstand nicht zu verstehen, sagt die Form im stillen Gebet, wie soll das funktionieren, wo jeder ganz anders wäre und Gott der Herr hört. Das ist ein Wunder, ein Geheimnis, das wir hier bekennen. Aber dass Gott sich Ihnen offenbart in den Dunkelheiten Ihres Lebens, und der Mose bindet sich einfach da, wo er Gott nicht mehr versteht, in dieser schweren Führung, warum das im Sinai geschehen muss, warum er in diese Aufgabe gestellt wurde. Ganz ähnlich hat es ja Jeremia erlebt. Herr, wenn ich nur nie geboren wäre, aber dir als zu dienen, das ist das Allerschwierigste. Das kann einem sehr schwer werden, wenn man im Dienst des Herrn steht. Ach, denken Sie doch nicht, dass es Menschen, die in der Mission sind oder die hier dem Herrn in einem Vollzeitdienst dienen, anders wird als dem, der es auf Teil. Also komm, jetzt hören wir auf und lassen wir es. Ich kenne einen guten Freund, der war ein großartiger Bibelausleger und hat einen sehr viel bedeutender Hofhagervereinigung, aber ich weiß, wie er angefangen hat. An seinem Fahrrad plötzlich sagen, jetzt spalte ich Holz und jetzt gehe ich nicht mehr auf die Kanzel. Das hat keinen Wert. Man kann irgendwo müde werden. Herr, lass mich doch wieder deine Herrlichkeit sehen. Das ist sinnvoll, nichts Holz spalten.
Suchen Sie die Nähe des Herrn und beten Sie, Herr, lass mich dein Angesicht wieder sehen. Ich will doch dir wieder begegnen. Mach gern Einschnitt. Also das ist mal wichtig mir gewesen. Mose ringt um die Nähe Gottes. Jetzt etwas anderes möchte ich Sie darauf aufmerksam machen. Er ringt um Gewissheit. Wir saßen vor ein paar Tagen in einem Kreis zusammen und haben gesagt, das Thema der Gewissheit im Glauben ist ein Punkt, der viele unserer evangelischen Mitchristen, auch viele unserer Theologen zur Weißglut treibt. Man kann es nicht genau wissen, sagen die im Glauben. Man muss immer so hoffen vielleicht. Oft passiert mir das auch, wenn ich jemanden frage, sind Sie gewiss? Dann sagen die, ach, wissen Sie, gewiss kann man ja nie sein und so. Das war das Übel, das Martin Luther so gebrandmarkt hat. Dass eine Kirche die Leute in der Abhängigkeit hielt. Nochmal eine Wallfahrt. Nochmal eine Opfergabe. Du kannst nie wissen, ob es genug war. Schmeiß halt nochmal was in den Kasten. Aber es gibt keine Gewissheit. Und das ist eine Reformation, wenn das in unserer Kirche noch gelten sollte, neben der Schrift. Das absolute Zentrale gewesen. Es gibt eine völlige Gewissheit und ich pflege manchmal sogar noch dazu, weil das besonders reizend ist, eine Sicherheit, nicht eine falsche Sicherheit, als ob man da kann jedes Wort falsch verstehen, als ob man jetzt also drauf lossündigen könnte, sondern es gibt eine Gewissheit, wo man einfach sagen kann, das hat mir der Herr geschenkt und ich darf das haben im Glauben, mich dran freuen und da leben. Gewissheit, darum will er die Herrlichkeit Gottes sehen. Wollen Sie die Herrlichkeit Gottes sehen? Einer aus unserer Gemeinde hat mir mal seinen Arbeitsplatz gezeigt, eine große Baustelle, Straßenbaustelle in der Bundesstraße. Und da stand ein LKW-Fahrer da und der hat da gewartet, so wie die Lastwagenfahrer da als da sitzen und hat gelesen, bis er seinen Teer da abladen konnte. Und ich habe gedacht, es interessiert mich mal, was liest denn der von Krimi-Roman? Und dann war es ein Buch von Herold seines Kommens von der Herrlichkeit Gottes. Es war ein Aussiedler aus Russland, von der Gemeinde von Schwäbisch Gmünd. Es fällt heute schon auf, wenn einer sowas liest in der Straßenbahn, von der Herrlichkeit Gottes. Ist Ihnen das eine Sehnsucht? Herr, ich will mal deine Herrlichkeit schauen. Bei uns entblödet man sich ja nicht zu sagen, das sei schon eine hohe theologische Diskussion zu fragen, ob es einen Gott gibt. Das ist dumm, Diskussion. Sondern ich will die Herrlichkeit Gottes sehen. Der Teufel weiß, dass es einen Gott gibt sogar. Und die zittern, die Teufel, so steht es in der Schrift. Aber ich will die Herrlichkeit Gottes sehen. Was ist denn das? Der Strahlglanz, der auf dem Hirtenfeld aufgeleuchtet. Das kommt immer wieder vor. Die Herrlichkeit Gottes, die den Tempel erfüllt hat. Warum will er denn das sehen? Warum genügt ihm das nicht? Wir finden das ja verschiedentlich. Wir finden das bei Elia, wie er in einer großen Depression bis zu diesem Berg Sinai läuft und sich auch in einer Höhle versteckt. Und dann der Sturm an ihm vorüberzieht und das Beben und dann zum Schluss das sanfte, stille Sausen. Er will Gottes Herrlichkeit sehen. Er hat es auch nur vorbeiziehen sehen. Hesekiel hat es beschrieben, wie die Herrlichkeit Gottes aus Jerusalem auswandert, das Osttor. Ach, wir können viele Stellen erwähnen. Die Verklärung, wo Jesus auf dem Berge drei Jüngern erschien und es war so unaussprechlich groß, etwas von der überirdischen Herrlichkeit Jesu zu sehen. Paulus hat ein Erlebnis gab, von dem er schreibt, Johannes beschreibt in der Offenbarung. Und immer ist das Gleiche, sie konnten Gott selbst nicht sehen. Kein Mensch wird leben, der Gott sieht. Ich müsste stracks vergehen, wie Wachs in Feuer sitzt, sagt Paul Gerhard. Ich kann Gott nicht sehen. Ich bin ein sündiger Mensch, ich bin ein diesseitiger Mensch. Es ist ganz große Wunder, dass wir mit unseren Augen die Herrlichkeit Gottes in der Ewigkeit sehen dürfen. Etwas total anderes und das, was dem Mose jetzt so wichtig war, er versteht ja Gott nicht mehr. Er ist ja irgendwo auch in Gott gescheitert. Er soll Gottes Volk ins gelobte Land führen und Gott weiß doch, dass das Volk ein böses Herz hat und dieses Böse
ungläubige Herz gotteslästerlich handelt. Und dann kommt der Zorn Gottes und das Gericht. Mose selbst hat ja noch, er ist ja Vorbild Jesu, Vorläufer Jesu. Er tritt zwischenhinein als Fürbitter für das Volk. Herr, tilge meinen Namen aus dem Lebensbuch. Ich will sterben. Lass doch diese Leute leben. Ich möchte nur, dass Menschen gerettet werden. So hatte Mose wichtig. Herausgerettet aus dieser schrecklichen Not des bösen Herzens, dass sie zu Gott kommen. Und jetzt, Herr, ich verstehe dich nicht. Du hast mir aufgetragen, ich soll das Volk weiterführen. Kann sein, dass eine Mutter verzweifelt und sagt an ihren ungläubigen Kindern, wenn sie die Last tragen für eine gottlose Welt, ich will doch die Menschen führen zu Christus hin. Und ich kann es nicht mehr ertragen, nicht wegen des Spottes, den sie gegen mich machen, das dürfen sie ja machen und so. Sondern, Herr, ich kann es nicht mehr tragen, die Blindheit und die Verlorenheit dieser Welt. Wie kann ich denn da das tun? Und er sucht jetzt noch über alle Freundschaft hinaus irgendeinen Anblick. Und jetzt kommt es in diesem Wort, das Mose da betet, 5-mal. Dieses Wort, von dem natürlich viele sagen, ach, das Wort ist abgegriffen. Und das hat für mich nichts mehr zu bedeuten. Das Wort der Gnade. Herr, deine liebevolle Zuneigung. So wie sie es das erste Mal erfahren haben, mich nimmt er an. Ich bin geliebt bei Gott. Und er hat meine Schuld durchgestrichen. Herr, du hast das gesagt. Ich habe Gnade vor dir gefunden. Wenn ich Gnade gefunden habe, dann bitte, jetzt lass doch deine Gnade mich sehen über dieser schrecklichen Schuld dieses Volkes. Eine sehr vermessene Bitte. Er will Gott nicht sehen, so wie manche Visionäre das vielleicht wollen. Er will etwas sehen von dieser huldvollen Gnade Gottes. So wie es ein Mensch erlebt, der zum Glauben kommt und plötzlich ergriffen wird, weil er das gar nicht verstehen kann. Zunächst sieht er den strafenden Gott. Und Gott ist ein strenger Gott und ein heiliger Gott. Und dann auf einmal erlebt er das überwältigend. Nein, mir hat er alles vergeben und alles weggenommen. 5-mal wird dies ihm zugesagt. 5-mal. Du hast mir das mit der Gnade zugesprochen. Ich will deine Gnade fassen. Philipp Friedrich Hiller hat ein Liedgedicht, das ganz am Ende seines Liederkästleins kommt, seines Andachtsbuches mit 2x365 Liedern. Die Gnade sei mit allen die Gnade unseres Herrn. Des Herrn, dem wir hier wallen und sehen sein Kommen gern. Auf dem so schmalen Pfade gelingt uns ja kein drittes Gehe, seine Gnade denn bis zum Ende mit. Buster Mose und sagt, ich kann nicht auf meine Treue und auf meinen Glaubensmut bauen, ich kann bloß auf dich bauen, Herr. Auf Gnade kann man trauen, man traut dir ohne Reue, und wenn uns je will grauen, so bleibt's, der Herr ist treu. Wird stets der Jammer größer, so glaubt und ruft man doch, du mächtiger Erlöser, du kommst, so komme doch, damit wir nicht erliegen, muss Gnade mit uns sein. Denn sie flößt zu dem Siegen Geduld und Glauben ein. Herr, ich möchte das doch ganz fest wissen, dass über jeder Stunde dieses neuen Jahres deine Liebe liegt, dein Erbarmen, dass du nichts anderes willst als retten und heilen, dass du das Böse besiegst und dass du mich bewahrst und umgibst. Herr, das muss sein, sonst gehe ich keinen Schritt mehr weiter. Dann lege ich mein Amt nieder und ich mache nicht mehr weiter. Und Gott sagt, ja, es soll so sein. Ich will vorangehen. Sie können sich nicht in Umrissen vorstellen, wie wunderbar diese Gnade Sie umgeben will. Nichts Äußeres hat Gott Ihnen versprochen. Nie gesagt, dass Sie nicht krank werden und welche falschen Propheten haben das erfunden. Sondern er hat Ihnen seine Gnade so zugesprochen, so wie Sie es erleben können, auch in dunklen Stunden, ganz neu oft. Oder in herrlichen Sommertagen im Urlaub und wo es ist, er will Ihnen seine Güte. Herr, ich will das doch sehen. Mir geht es doch nicht um irgendwelche irdischen Vorteile willen. Ich will nur, dass deine Sache Gott zum Siege kommt.
Und dann macht er diese Erfahrung, wie Gott ihn dort in diese Felsenkluft hineinstellt und sagt, du kannst mir nur hinten nachsehen. Es war ja schon so, als Gott den Mose berufen hatte. Ich werde sein, der ich sein werde. Zieh deine Schuhe aus, das ist heiliges Land, das ist mein Name. Du wirst erfahren, dass ich mich in deinem Leben mächtig erweise. Mose war ja sehr schüchtern, das wundert mich eigentlich. Er war ja aus dem Hause Pharaos, hat die höchste Erziehung Ägyptens genommen. Aber dann ist er durch eigenen Eifer, als er einen ägyptischen Fronaufseher ermordet hat, ja selber an seiner Lebensführung gescheitert, hat gemerkt, was ich mit meinen eigenen Entschlüssen tue, das ist vor Gott doch ganz verkehrt. Und er war 40 Jahre Wüstenhirte in Midian, barfuß, in dieser trostlos heißen, wasserlosen Wüste gewandert. Und dann hat Gott ihn gerufen und gesagt, so, jetzt gehst du zum Pharao. Und er geht zum Pharao. Und das, was er jetzt tut, hat schon zu Gott gesagt, ich kann das nicht. Ich bin viel zu schwach. Und Gott sagt, ich lege meine Worte in deinen Mund. Geh! Wissen Sie, wie es ausgeht? Der größte Reinfall. Da Mose ist schon dran, hat gesagt, Herr, ich werfe den Bettel hin, das hat doch keinen Wert. Mit dir etwas zu machen. Ich habe gesagt, ich tauge nicht. Und dann ging er zu den Israeliten und die haben gesagt, du bist der Schlimmste, jetzt hast du uns noch was eingebrockt. Alles noch viel schlimmer, seitdem du dazwischen gefuhrwerkt hast. So ist, wenn man Gott folgt. Und da heißt es in 2. Mose 6, da erschien der Herr. Ich bin der allmächtige Gott. Was ist allmächtig? Was ganz anderes, als wir mit verbinden, diese grenzenlose Kraft, sondern der seine Kraft in den Schwachen vollendet. Ich werde mich jetzt vor dir offenbaren, wie du mich noch gar nicht kennst. Als der Herr, so habe ich mich bisher nicht offenbart. Du kennst mich als den allmächtigen Gott, so war ich von Abrahams Zeiten her, der in den Schwachen mächtig wirkt. Jetzt wirst du mich noch als Herr erfahren. Und dann hat Gott seine Wunder an Pharao getan. Und so geht es bei Mose von einer Erkenntnis Gottes zur nächsten. Er erkennt jetzt am Sinai die unbegreifliche, nie endende Gnade Gottes, die ja jeden von uns einmal zum spitzbübischen Denken verführt hat. Dann kann ich ja mit der Gnade Schindluder treiben. Da kann ich ja lustig drauf lossündigen. Wenn Gott wirklich bei seiner Gnade sich behaffen lässt, und Gott tut es trotzdem. Und sagt, ich lasse dich in der Felskluft stehen und guck mir bloß nach. Dieses Jahr, Sie werden oft nachschauen können und sagen, Herr, ich habe nicht geahnt, dass du so da warst, dass du die Hände der Ärzte geführt hast, dass bei dir nichts unmöglich ist, dass du herausgeführt hast aus 1000 Nöten. Ein Freund von mir, ein sehr bekannter Missionsleiter, hat erlebt, wie sein 7-jähriger Sohn bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Und als seine Frau starb, fiel er in sehr tiefe Schwermut. Die Ärzte waren machtlos. Er wurde in eine Klinik, christliche Nervenklinik, eingeliefert. Und er erzählte später, eine Patientin sagte, was? Sie sind auch hier? Das hätte ich aber nicht gedacht. Und er sagt, warum? Weiß man das nicht, dass Glaubende auch in Tiefen fallen können, in Dunkelheiten. Aber er schreibt dann in diesem Ertrag, und er hat später Vorträge drüber gehalten, sagt, es ist etwas Wunderbares, auch in der schwersten Schwermut, in diesen ganz furchtbaren, bedrückenden Gefühlen, war doch das eine mir nie ausgelöscht. Die Gnade Gottes birgt mich. Und ich kann nicht verloren gehen. Das ist groß. Wenn der Herr dies macht, wenn er uns in seiner Gnade sein Angesicht sehen lässt, auch in den Dunkelheiten des Lebens. Und wir können nicht garantieren, was über uns kommt. Aber darum bitten wir den Herrn, Herr, halte mich fest, auch im Dunkel der Todesanfechtung. Halt mich fest in den Krankheiten, in deiner Nähe und in deiner Liebe. Aber auch in den Anfechtungen, wo wir vor Gott Großes wagen wollen. Hoffentlich wollen sie in der Spur. Moses, ihr jungen Leute, wagt viel für den Herrn. Aber der Herr wird seine Leute auch immer wieder demütigen im Dienst. Da kann man sie nicht prahlen. Die Sieger Gottes waren nie Prahler. Und dieser Mann mit seiner Schwermut hat er niedergeschrieben und gesagt, ich habe erst am Ende meines Lebens gemerkt, dass vor Gott gar nicht das zählt, wo ich immer gemeint habe, was ich vor Gott gemacht habe, sondern Gott ist was ganz anderes wichtig, dass ich in sein Bild hineingestaltet werde. So steht es im Neuen Testament beim Paulus dann. Dass ich Christus ähnlich werde. Denken Sie noch dran, dass Gott in diesem neuen Jahr vielleicht gar nicht das Ziel hat, Sie wie ein Arbeitsroboter zu gebrauchen. Manche, die wüten ja richtig. Sondern dass der Herr nur Ihnen seine Gnade demonstrieren will. Wie er Sie überschütten will. Und wie er Sie führt. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr sagt, was du gebetet hast, ich will es tun. Wir dürfen ihn erfahren und erkennen und sein Erbarmen überwältigend erleben. Und wie ist dann dieser Mose losgezogen? Wie er zum Volk nachher kam, konnten sie nicht in sein Angesicht schauen. Es war nichts Make-up. Er hat eine Decke vor die Augen gehüllt. Da hat etwas vom Ebenbild Gottes hervorgeleuchtet. Und dieses Licht, wissen Sie, Sie brauchen jetzt nicht nach irgendwelchen mystischen Erlebnissen suchen. Das wäre ja wieder ein Missverständnis. Der Herr hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Das Licht der Herrlichkeit Gottes will einen Widerstrahl aus Ihnen heraus erwecken. In Christus ist das doch vollendet da. Wir sehen in Christus die Herrlichkeit des Vaters. Sie dürfen unter dem Kreuz Jesu stehen bleiben, anbeten und voll Freuden singen. Ich kenne deine Güte und deine Liebe, Jesus. Weiter können Sie doch nie kommen in dieser Welt. Amen.